Hallo ihr Lieben dort draußen. Auch bei der Aufzeichnung des heutigen Beitrags bin ich noch im Krankenhaus. Aber es geht mir gut. Ich weiß, dass ich ganze Arbeit geleistet habe bei der Zerstörung meines Sprunggelenks. Ich weiß aber auch, dass die Ärzte ganze Arbeit geleistet haben und noch leisten werden, so dass das Ganze am Ende nur ein böser Traum gewesen sein wird. Aber der Traum war wirklich böse. Und nach meinem recht wirren und wenig aussagekräftigen Beitrag von vergangener Woche habe ich zwei Dinge gemacht. Erstens jede Menge lesen, was in zukünftige Besprechungen und Beiträge einfließen wird. Jerusalem habe ich aber immer noch nicht wieder angefasst, sorry. Und zweitens habe ich ein paar Ideen und Erinnerungen zusammengeschrieben und bin darauf gekommen, dass meine Erlebnisse im italienischen Krankenhaus mit wenigen Veränderungen, ein paar Überhöhungen und der ein oder anderen freien Interpretation eine wunderbare kleine Horrorgeschichte abgeben würden. Also habe ich mich daran versucht und ihr hört heute das Ergebnis. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, ein dummer Fehltritt, ein eigentlich lächerlicher Sturz und ein heftiger Aufprall. Dann finde ich mich am Straßengraben irgendwo im Nirgendwo von Sardinien wieder. Der stechende Schmerz und die unnatürliche Stellung meines rechten Fußes sprechen eine eindeutige Sprache. Ich brauche keinen Arzt, um mir im Klaren zu sein, dass da viel Knochen zu Bruch gegangen ist. Aber Glück im Unglück. Mein dummer Unfall hat sich auf dem Rückweg zur Straße bereits in unmittelbarer Nähe des Autos zugetragen. Also muss ich schon nicht auf einen Krankenwagen warten, der uns hier sicher ewig nicht gefunden hätte. Irgendwie ziehe ich mich auf die Rückbank und komme halbwegs ruhig zum Liegen. Eine improvisierte Stabilisierung des Bruches. Und meine Frau fährt wie der Teufel und kennt weder Freund noch Feind auf der Straße. Egal ob Blaulicht oder nicht, sie nimmt sich das Sonderwegerecht einfach. In unter einer Stunde sind wir im Krankenhaus und am pronto soccorso. Meine Frau zwangsverpflichtet ein paar Sanis, die rauchend neben ihrem Wagen stehen. Und die Jungs sind nur noch zackig dabei, hilfsbereit und professionell. Von alleine hätten sie aber sicher weiterhin Witze gerissen, in die Luft geblickt, ihren Qualmwolken hinterher. So ist die Welt. Hilf dir selbst und dann wird dir geholfen. Oh Gott, dieser italienische Hühnerstall von Notaufnahme. Da sitzt der Capraio, der Ziegenhirte aus Bassacodena, mit einer aufgerissenen Hand. War vielleicht Stacheldraht. Eine ziemlich laute Familie aus Valitulimo, die um ihren röchelnd atmenden Nonno besorgt ist. Manche tragen Atemmasken, was sie aber auch nicht vom Zetern abhält. Ab und an kommt auch noch eine Ambulanz in die Schleuse gefahren. Natürlich wird die Sirene erst bei Stillstand ausgeschaltet. Überall stehen und sitzen aufgeregt plappernde Menschen. Tja, und die Dame vom Empfang ist auch ziemlich italienisch. Trotz Perso und Krankenkarte schafft sie es, meinen Namen komplett falsch zu schreiben. Unterschlägt meine Unfallbeschreibung und ignoriert meine eindeutig formulierte Aussage, dass mein Bein gebrochen ist und mächtig schmerzt. Wirklich, Leute, ich bin kein Muttersprachler, aber mein Italienisch reicht deutlich über die Bestellung in der Pizzeria hinaus. Und auch mit den entsprechenden medizinischen Fachbegriffen bin ich ausreichend bewandert. La mia gamba è fratturata, certo, o molto dolore. Aber wie gesagt, die Dame lässt sich nicht beeindrucken. Versteht auch nicht, dass ich nicht taub bin, sondern einfach nur ihre Maschinengewehrsalven stark dialektisch gefärbten Italienisch nicht immer ganz verstehe. Lauter hilft nicht, langsamer wäre hilfreich. Aber sie stellt sich dumm und schnackt lieber mit einem der vielen Bewaffneten. Warum sind die überhaupt Wachen mit Handfeuerwaffen? Habe ich irgendwas verpasst? Naja, solange keiner nervt von mir aus. Andere Länder. Aber komisch ist das schon. Und die Leute scheinen es normal zu finden. Wenn du nicht Muttersprachler bist, klappt das mit der Nebenbei-Zuhörerei, also dem absichtlichen oder zufälligen Belauschen von Gesprächsfetzen, wesentlich unzuverlässiger. Du musst dich deutlich fokussieren und es strengt an. Kraft habe ich aber langsam keine mehr. Auch die stetigen Bemühungen meiner Frau, mich aufzuheitern, zeigen keine Wirkung mehr und ich beginne wegzudämmern in einen Albtraum aus Schmerz und Erschöpfung. Irgendwann bin ich dann endlich an der Reihe. Geht ja auch kaum anders, denn außer mir ist eigentlich niemand mehr unversorgt. Ein Pfleger ruft meinen von der Anmeldedame verstümmelten Namen auf und schiebt mich dann endlich in die Radiologie. Dort denkt man immer noch, man müsse mich jetzt einfach schnell röntgen und dann als Simulanten wieder nach Hause schicken. Als Herr Idiot versucht, meinen Fuß mit Gewalt auf die Seite zu drehen, fange ich zu brüllen und um mich zu schlagen an und irgendwann holt der Mann dann einen Arzt. Der erkennt die Lage natürlich sofort, unterstützt mich fachkundig und verständnisvoll und, oh Überraschung, die Kommunikation ist einfach und ohne Komplikationen. Nicht laut, sondern deutlich und etwas langsamer vielleicht als üblich. Tja, trotzdem ist nach Röntgen und CT schnell klar, dass ich keine halben Sachen gemacht habe. Heftiger Bruch. Und zu seinem Bedauern muss mir der freundliche Arzt noch mitteilen, dass leider im Moment keine Kapazitäten im OP frei sind. Er würde mir 2 kleine Spritzen mit Lokalanästhetikum in die Ferse geben, eine Stange durchbohren und meinen Bruch provisorisch strecken. Dann würde ich die nächsten 1 bis 3 Tage operiert werden. Ich kann ja eh nichts ändern und der Mann wirkt tatsächlich freundlich und kompetent. Als werde ich eingecheckt und mit einem Zugang versehen. Warum ich dann nicht gleich Schmerzmittel bekomme, ist unverständlich, aber ich bin mittlerweile nach fast 3 Stunden eh ständig in einem Zustand zwischen Wegdämmern und mühsamer Konzentration. Mit Dämmern ist dann Schluss, als der Knabe das Angekündigte tatsächlich durchführt. Im Krankenbett mit 2 kleinen Örtlichen, die definitiv keine Zeit bekommen, ihre Wirkung zu entfalten, und dann das Geräusch des Akkubohrers, der sich durch meine Ferse drillt. Wenn nicht jeder Quadratmillimeter meines Fußes eh schon Schmerzsignale senden würde, hätte mich diese Erfahrung, glaube ich, echt über die Kante geschubst. Ich weiß es nicht mehr, aber meine Frau, die vor der Tür warten musste, hat später gesagt, dass sie noch nie solche Schreie gehört hätte. Naja, irgendwann ist es dann rum. Meine Frau muss natürlich die Klinik verlassen. Tapferes Mädchen. Hat mir unglaublich geholfen und ich lasse sie jetzt nur ungern ziehen. An meinem Fersenbein zerren etliche Kilo Gewicht und mein Zimmernachbar röchelt derart asthmatisch, dass ich mir jede Minute Sorgen mache, er würde sterben. So liege ich jetzt allein in der Dunkelheit und warte. Warte auf den Schlaf, warte, dass vielleicht endlich mal jemand mit Schmerzmitteln kommt und warte darauf, dass meine Frau sich meldet, dass sie gut in Logosanto angekommen ist. Hat ja auch noch eine gute Stunde zu fahren und der Schlaf kommt nicht. Dafür kommen die Fragen. Wo sind eigentlich die ganzen Pfleger? Als der Arzt vorhin noch da war, gab es ja diesen gepiersten Lockenkopf mit dem unsteten Blick. Der hatte mir versprochen, mit Schmerzmitteln zu kommen. Außerdem gab es noch den anderen Pfleger oder was auch immer. Der wollte doch auch irgendwas. Ach ja, den Rufknopf anschließen und die Bettverstellung. Ich kann mich ja so nicht bewegen. Also warte ich eben weiter. Wenn du so in die Nacht im Krankenhaus hineinhorchst, sind die Ohren dein einziges Wahrnehmungsorgan. Selbst wenn es nicht richtig dunkel ist, beschränkt sich der optische Wahrnehmungsbereich auf einen Teil der Zimmerdecke, den Griffhaken über dir, einen Teil der Wand, deinen kaputten Fuß, der wie von einem Schleier verhüllt von Verbandsmull umgeben ist. Wenn du also so nichts sehen kannst, werden die akustischen Eindrücke immer wichtiger, aber auch lauter und interpretativer. Du beginnst dir deine Nachbarschaft vorzustellen, ohne sie je gesehen zu haben. Du beginnst ihre Stimmen zu unterscheiden. Du gibst ihnen Namen. Du hörst auf ihre Eigenarten, erkennst ihre Stimmen und du erlebst ihre Qual und Pein. Ich hatte da die nächsten Tage noch viel Zeit, all die Menschen um mich herum auf diese Weise kennenzulernen. Aber eigentlich war bereits nach dieser ersten Nacht vieles klar. Da ist der Halbwahnsinnige, der stundenlang vor Schmerzen schreit. Hört sich wie in einer Horrorvision einer Irrenanstalt des 19. Jahrhunderts an. Der kann nicht so wirklich nahe liegen, aber alle Türen sind stets geöffnet. Dann ist da der russische Gastarbeiter mit dem passablen Italienisch, der nachts immer ins Telefon weint. Völlig verloren, russische Sätze stammelt, vielleicht mit seiner Frau telefoniert. Tagsüber auf Italienisch wirkt er laut und prollig mit seinem Akzent, nachts wie eine gequälte Seele. Irgendwo muss ein Kind liegen. Nachts hört man oft stundenlang bittere Kindertränen. Und dann sind da die Schreie der Patienten, die nach der Belegschaft, meist nach Schmerzmitteln rufen. Am Anfang oft fragend, später manchmal laut und voller Wut, oft stundenlang, am Ende meist winselnd und kläglich. In dieser ersten Nacht denke ich mir noch nicht allzu viel dabei. Irgendwann gegen 2 Uhr nachts kommt dann der gepierste Pfleger und initiiert mir ein Schmerzmittel. Also glaube ich jedenfalls, da meine Erinnerung dann abreißt. Jedenfalls die aktive. Mein Geist rutscht irgendwie über die Grenze. Ich sehe schreckliche Bilder. Wache halb, schlafe halb. Mir fehlt die Abgrenzung von Realität und Albtraum. Geräusche vermischen sich mit Bildern. Immer wieder wache ich schweißgebadet auf. Einmal sehe ich den Pfleger, der irgendwie an mir herumnestelt. Verstohlen verschwindet, als ich die Augen aufreiße. Kein Wort. Wie ein Schatten. Am nächsten Tag sehe ich auf WhatsApp, dass ich meiner Frau noch geschrieben habe, dass ich endlich Antidolorifici bekommen habe. In meinem Kopf sind nur Fragmente. Der alte Mann in meinem Zimmer spricht immer mal, manchmal mit seinem Telefon, manchmal mit sich selbst und manchmal mit mir. Er ist 85 Jahre alt, hat einen Oberschenkelhalsbruch, kommt aus Tempion und hat einen fürchterlichen Dialekt. Oft bemerke ich es nicht, dass er mit mir sprechen möchte. Es erfordert unglaubliche Konzentration, ihn zu verstehen. Und wie gesagt, er spricht nicht nur mit mir. Und seine Stimmlage ist immer gleich. Ich bekomme nichts zu essen und zu trinken, muss nüchtern bleiben. Anscheinend komme ich gleich heute unter das Messer. Wann, weiß aber niemand. Genauso wie niemand irgendetwas zu wissen scheint. In unregelmäßigen Abständen kommt irgendwer ins Zimmer, tut geschäftig irgendwas, putzen, Essen aufnehmen, Zettel verteilen, Windeln wechseln, Essen auftragen, Essen abtragen und so weiter. Geschäftiger, normaler Krankenhausalltag. Aber niemand weiß irgendwas. Ich warte zum Beispiel auf eine Mail, die meine Versicherung geschickt hat, die von mir und dem behandelnden Arzt gezeichnet werden soll. Niemand weiß davon. Wann ich operiert werde, erfahre ich, als 2 gehetzte Pfleger vorbeikommen, um mich abzuholen für den OP. Irgendwann am Nachmittag. Im OP-Bereich dann wieder professionelle Geschäftigkeit und sehr freundliche Kommunikation und Kooperation. Der operierende Arzt geht mit mir alles persönlich durch. Spinalanästhesie, sehr schön. Und dann Anbringung eines externen Fixateurs. Kenne ich. Und tatsächlich ist genau das das Spezialgebiet der Italiener. Auf die Frage, wie es dann weitergeht, kommt die klare Ansage, frühestens nach 10 Tagen kann man eine weitere OP durchführen. Wo ich das dann mache, hier oder zu Hause, ist egal. Sobald ich klinisch stabil bin, kann ich gehen. Morgen wohl noch nicht. Nach der OP werde ich wieder nach oben gebracht und diesmal fällt es mir so richtig auf. Die Station ist wie eine andere Welt. Es tauchen immer wieder Menschen auf und verschwinden, Schwestern, Pfleger, Putzkräfte, Physiotherapeuten und was weiß ich alles. Sie kommen nicht irgendwie näher, sie sind da und dann wieder weg, nicht greifbar. Mein Zimmergenosse fängt diesmal schon am frühen Abend an zu klingeln, dann zu rufen und später zu schreien. Nach 3 Stunden bekommt er endlich seine Schmerzmittel. Er hat sich auch schon wieder eingekackt. Ich rieche es. Aber darum zu bitten, gesäubert zu werden, lohnt sich nicht. Frische Windeln gibt es ihm erst morgens um 9:30. Als um 21 Uhr die Lichter ausgeschaltet werden, spüre ich sofort wieder das Verschwimmen der Grenzen dieser Welt mit einer Albtraumwelt. Nach und nach beginnen die Geräusche der Nacht, das Bewusstsein zu trüben. Das Kind weint schon eine ganze Weile und auch der Patient mit den Schmerzensschreien ist laut und deutlich durch die Flure zu vernehmen. Die Nacht ist ein einziger Albtraum aus Schmerz und Geschrei. Ich drücke kein Auge zu und irgendwann um 1-2 Uhr wage ich es, dann doch einmal zu klingeln. Ich brauche unbedingt etwas gegen die Schmerzen, sonst werde ich nie einschlafen. Fast ohne Zeitverzögerung steht eine blonde Italienerin neben meinem Bett und faucht mich an. Was? Also, parli! Was bedeutet sprich oder was? Ich stammle völlig verdutzt, dass ich unbedingt etwas gegen meine Schmerzen benötige. Sie faucht zurück. Ich weiß. Los! Und dann apri! Also Mund auf. Ich bin völlig verdutzt. Sehe im dämmerigen Licht ihre Silhouette. Ihr Gesicht, das sich über mich beugt. Mit einem boshaften Grinsen zieht sie eine Art Stab hervor und spritzt mir eine bittere, beißende Flüssigkeit ins Gesicht. Nur zum Teil in meinen aufgerissenen Mund und dann ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ich frage mich, was das jetzt war, bin kurzfristig wütend und aufgeregt. Doch schnell und umfassend kommt Dunkelheit über mich. Trotzdem sind meine Träume auch in dieser Nacht extrem plastisch. Auch die Frau, die mir gerade irgendwas in den Mund gespritzt hat, spielt eine Rolle. Ich sehe sie, wie sie diesen Stab, den sie vorhin verwendet hat, über den Giftzahn einer Schlange stülpt. Die Drüse melkt. Dann lässt sie die Schlange zu Boden fallen und kommt wieder zu mir. Immer wieder wache ich schweißgebadet auf. Immer wieder höre ich die Schreie und das Gejammer aus den anderen Krankenzimmern. Irgendwann wird mir bewusst, dass der alte Mann mit mir spricht. Devo fuggire da qui. La mia famiglia viene a trovarmi domani. Devono portarmi via. Non riesco a stare qui. È un'attività del diavolo. Und dann spricht er ein Gebet, das sich mir auf seltsame Weise wie von alleine einprägt. Es stammt von Antonio di Padova, einem der großen Schutzpatrone Italiens. Und auch wenn ich solcherlei Schnickschnack normalerweise belächle, spendet mir der Klang der Worte Trost. Und ich wiederhole sie in dieser Nacht und in den kommenden. Ecce crucem Domini, fugite partes adversa, ecce crucem Domini, leo di tribu, fugite partes adversa. Alleluia, leo, alleluia, Juda, radix crucem Domini, alleluia, fugite partes adversa. Vicit Leo di tribu Juda, Radix David, Alleluia, Alleluia. Am nächsten Morgen vertreibt das Licht einige der Spukbilder der Nacht, aber bei weitem nicht alle. In jedem Fall bin ich sicher, ich muss hier baldmöglichst weg. Auf meine erneute Frage, ob irgendwas mit meiner Versicherung bereits geklärt wurde, werde ich wieder vertröstet. Ich bekomme eine neue E-Mail-Adresse, die jetzt aber wirklich die richtige wäre, übrigens die dritte. Ich erkundige mich, wann ich einen Arzt sehen kann, bleibe aber ohne Antwort. So geht das jetzt tagelang. Die Tage ergebnislos und die Nächte ein einziger Horror. Meine Frau versucht mittlerweile mit allen möglichen Leuten Kontakt aufzunehmen. Wir haben jede Menge Versicherungen, von einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung über den ADAC-Rückflugservice und was weiß ich alles. Alle sind informiert, aber keiner kommt von außen in Kontakt mit dem Krankenhaus. Irgendwann haben wir fast aufgegeben. Da bekomme ich die Zusage, morgen, am Montag, nach Hause zu dürfen. Ich bin wie unter Strom, völlig euphorisiert. Meine letzte Nacht in diesem Krankenhaus. Ich habe Kämpfe ausgefochten, nicht in Windeln scheißen zu müssen. Ich habe die Angehörigen meines Zimmergenossen angefleht. Sie mögen ihn so bald wie möglich in ein näheres Krankenhaus überführen lassen, unter dem Vorwand, dass der Großvater sehr unter der Einsamkeit leide. Ich habe tausendfach mit Engelszungen gebetet, dass ich noch Unterlagen benötige für meine Weiterbehandlung in Deutschland, für meine Versicherung und so weiter. Doch nach einer weiteren Horrornacht, in der ich trotz des Gebetes von Antonio di Padova die Schlangenfrau und den Gebirsten zweimal vorbeihuschen sehe, ist mir bewusst, ich habe nichts erreicht. Wahrscheinlich wird das auch nichts mit heute rauskommen. Vielleicht noch nicht mal mit am Mittwoch einschiffen nach Hause. Aber meine Frau hat noch einen Joker im Ärmel. Schon telefonisch kündigt sie an. Sie habe mit Gott und der Welt gesprochen und einer unserer Nachbarn, ein netter, rüstiger alter Mann, den wir bereits vor Jahren als Don Andrea kennengelernt haben. Er war früher der Gemeindepfarrer von La Maddalena und das geistliche Oberhaupt des kleinen örtlichen Krankenhauses als Reverendo Don Andrea. Heute mit seinen fast 80 Jahren ist er passionierter Jäger und Wanderer, vor dem ich meinen Hut ziehe. Wie gesagt, und dieser Nachbar will es sich nicht nehmen lassen, mit ins Krankenhaus zu kommen. Als Übersetzer und wie ich glaube, vor allem auch als jemand, der weiß, wie man mit Offiziellen umspringen muss. Was soll ich sagen? Don Andrea hat kein Weihwasser versprüht. Er hat keine Dämonen ausgetrieben. Trotzdem wurde ich an diesem Tag entlassen. Bekam meine Papiere, meine Medikamente und ansonsten noch alles, was wir für einen unkomplizierten Transfer benötigt haben. Don Andrea hat das Wunder vollbracht, dass meine verkrusteten, durchgebluteten Verbände noch von einem Arzt gewechselt wurden. Das erste Mal übrigens, 5 Tage nach der OP. Auch wenn der Arzt das gar nicht fassen kann, da man das normalerweise jeden Tag machen müsse. Und, oh Wunder, Don Andrea hat in meinem Zimmernachbarn, dem netten alten Nonno aus Tempio, einen alten Freund erkannt. Und mit ein paar Gesprächen und Telefonaten, dessen umgehende Verlegung in das zwar kleine, aber für die Nachsorge völlig ausreichende Krankenhaus in Tempio Pausania organisiert. Von den verlorenen E-Mails habe ich nie mehr gehört. Die Schlangenfrau und der Gepierste blieben unauffindbar. Aber trotzdem ist alles perfekt an diesem Montagnachmittag, als wir drei gemeinsam Richtung Luogo Santo zurückfahren. Voller Freude und Zuversicht. Seltsam, aber so hat es sich zugetragen.
Oder so ähnlich. Ich hoffe mal, ihr hattet ein wenig Spaß mit meinem Versuch. Ganz ehrlich, einige Eindrücke waren subjektiv genau so, wie ich sie eingebaut habe. Natürlich war das Krankenhaus kein Horrorkrankenhaus und natürlich waren viele Angestellte unglaublich nett und freundlich, aber es gab auch jede Menge Reglementierungen, deren Sinn mir entgeht, die ich nur mit dummer und übertriebener Bürokratie erklären kann. Und es gab auch Aspekte, die ich aus humanitärer Sicht verwerflich und intolerabel empfinde. So deutlich, dass ich es nicht auf andere Länder, andere Sitten schieben kann. Und schon gar nicht mit Überarbeitung und Unterbesetzung. Hilflose Menschen 24 Stunden in ihren Windeln liegen zu lassen, egal ob voll oder leer, alte Menschen mit Schmerzen mehrere Stunden auf Schmerzmittel warten lassen, die Wünsche, Sorgen und Nöte von Patienten lapidar mit ja, ja oder ich gebe das so weiter und vertrösten und dann nichts und wer nachfragt, wird noch angeschrien. Man wisse schon, welche Arbeit wichtig ist und man könne sich ja mal gedulden, bis man in der Reihe wäre. Die zur Schau gestellte Macht über hilflose Patienten hatte für mich teilweise sadistisch anmutende Aspekte und ist nicht tolerabel. Wie gesagt, immer mit der grundsätzlichen Aussage, größtenteils sehr hohe fachliche Kompetenz, zum Teil tatsächlich und vordergründig meistens freundlich und zuvorkommend, aber eben andererseits auch komplett undurchsichtig bürokratisch und so chaotisch italienisch, dass es ein Wunder war, dass ich am Ende alles zusammen hatte, was ich für die Weiterbehandlung benötigte. Alle Papiere für die Versicherung und sogar alle nötigen Medikamente oder Rezepte. Danke dafür an die unermüdlich an Fäden ziehende Katha und an unsere wunderbaren Freunde auf Sardinien. Heidi, die ich in der Geschichte mal eben zu einem Priester gemacht habe, ohne dein Latein, Italienisch und deinen grandiosen Auftritt wäre ich wahrscheinlich nicht rausgekommen. Zumindest nicht an diesem Tag. Insofern wünsche ich euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Bis möglichst bald. Ciao. Arrivederci, euer Gerd.